Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Erkan Arikan?
Hallo Erkan, hier ist Holger.
Hallo Holger, grüße dich.
Ich rufe an wegen Alican Uludar. Du leitest die türkische Redaktion bei der Deutschen Welle und die Woche ist einer eurer Leute in der Türkei festgesetzt worden, nämlich eben dieser Alican. Was hat denn er angestellt?
Tja, eigentlich wissen wir das auch nicht so genau, Holger, denn er ist Investigativjournalist und Gerichtsreporter und arbeitet schon seit über 18 Jahren in diesem Metier und hat einfach nur ein paar Tweets abgesetzt, indem er die Regierung ein bisschen kritisiert hat und die Staatsanwaltschaft kritisiert hat und darauf aufmerksam gemacht hat, dass gewisse Sachen so in der Türkei nicht laufen sollten. Also das heißt, er hat Kritik geäußert und davon hat er 22 Mal zu viel Kritik geäußert und das hat dann die Staatsanwaltschaft bewegt, beziehungsweise das Justizministerium bewegt, ihm einfach mal eine Strafanzeige zu stellen.
Was werfen die ihm vor? Du hast die Regierung kritisiert? Angeblich geht das doch in der Türkei.
Ja, aber in diesem Fall scheinbar nicht, denn ihm werden in 9 Fällen vorgeworfen, staatliche Institutionen oder auch die Justiz herabgewürdigt zu haben. Und in den anderen 13 wird ihm Beleidigung des Staatspräsidenten sowie öffentliche Verbreitung irreführender Informationen vorgeworfen. So direkt können wir das nicht nachvollziehen, denn die beziehen sich nur auf Tweets der letzten 18 Monate. Und diese Tweets haben in keinster Weise mit irgendeiner Beleidigung des Präsidenten zu tun oder auch der Herabwürdigung des türkischen Volkes. Und was auch noch erschwerend hinzukommt, ist, Alican ist wie gesagt Gerichtsreporter. Der weiß genau, welche Worte er bei seinen Tweets und welche Sätze er benutzen darf, ohne da in die Bredouille zu kommen.
Woran hat denn der zuletzt gearbeitet? Gibt es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang?
Er hat daran gearbeitet, dass es offensichtlich wurde, dass eine Gruppe von IS-Kämpfern einen versuchten Anschlag auf den Flughafen in Istanbul geplant haben. Diese Jungs sind dann verhaftet worden und sind danach allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Mit der Begründung, ist halt so. Und das hat Alican kritisiert. Er hat gesagt, Moment mal, wie kann es sein, dass Männer, die ihre Frauen einfach erschießen, noch nicht mal in den Knast kommen und ISIS-Kämpfer, die einen versuchten Anschlag auf den Istanbuler Flughafen geplant haben, einfach so wieder freikommen. Und das hat er moniert und das hat schon ausgereicht.
Was haben jetzt die erschossenen Frauen mit den IS-Leuten zu tun?
Ganz einfach, denn in der Türkei ist es mittlerweile so, dass wenn ein Mann seine Frau erschießt, er gar nicht in den Knast kommt. Aber wenn ein Journalist sagt, dass gewisse Umstände im Land vielleicht doch nicht so sein oder nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, dass er dafür dann ins Gefängnis kommt.
Warum passiert das genau jetzt? Will da irgendwie der neue Justizminister in der Türkei, ist das neue Besen kehren gut oder was ist das?
Genau, das ist nämlich der springende Punkt, Holger. Der neue Justizminister mit dem Namen Akın Gürlek war bis vor kurzem noch Oberstaatsanwalt in Istanbul. Dieser Oberstaatsanwalt hat auch die Strafanzeige gegen den Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu verfasst. Und Alican ist, wie gesagt, dem ganzen Prozess auch hinterher. Er recherchiert dort akribisch und versucht aufzudecken, dass sämtliche Anschuldigungen gegen İmamoğlu auch absolut an den Haaren herbeigezogen beziehungsweise in keinster Weise überhaupt strafrechtsrelevant sind. Hinzu kommt, dass wir jetzt erfahren haben, dass der türkische, also beziehungsweise der CHP, die Republikanische Volkspartei, der ja auch İmamoğlu angehört, dass der Vorsitzende gesagt hat, dass Akın Gürlek eigentlich sein Vermögen offen darlegen soll, weil der ist auf einmal schlagartig extrem reich geworden. Und für einen Staatsbediensteten, der vom Staatsanwalt zum Oberstaatsanwalt sich hochgearbeitet hat, hat der enorm viel Geld irgendwie an Land geschafft, Immobilien. Und das sollte er doch bitte mal offen darlegen. Wenn er das nicht tut, dann wird es die CHP tun. Und da haben wir jetzt versucht, eine Verbindung zu schaffen, indem wir gesagt haben, okay, dann kann es wahrscheinlich sein, dass es Whistleblower gegeben hat, die Alican vielleicht Tipps gegeben haben, wie hoch wirklich das Vermögen ist. Und bevor Alican es veröffentlichen konnte, hat ihn der Justizminister ins Gefängnis gesteckt.
Das klingt jetzt so wie aus so einem Mafia-Film oder sowas. Ali Canoğlu da ist dem türkischen Justizminister zu nahe gekommen. Glaubst du wirklich, dass das passiert ist? Also
ja, ich glaube mittlerweile daran, denn in der Türkei ist mittlerweile nichts mehr unmöglich, ehrlich gesagt. Also man kann wegen eines bescheidenen Tweets, man kann wegen einer Kritik sofort von der Polizei am nächsten Morgen abgeführt werden.
Alle oder trifft das nur Türken?
Es trifft ehrlich gesagt alle, erst recht in der Türkei. Es trifft ganz besonders türkische Staatsbürger und deutsche Staatsbürger, die in irgendeiner Weise sich kritisch geäußert haben und in die Türkei vielleicht reisen möchten, um Urlaub zu machen, die können unter Umständen gar nicht einreisen und werden gleich mit derselben Maschine wieder zurück in ihre Heimat geschickt.
Aber wie ist denn das dann heutzutage überhaupt noch in der Türkei zu arbeiten? Also wenn du die ganze Zeit mit einer Festnahme rechnen musst, wie kannst du da frei arbeiten?
Indem man hofft, betet, dass einem nichts passiert und indem man trotz alledem an seinen Werten und an seiner Haltung nichts einbüßt und trotzdem das weitermacht.
Ja, aber dann landest du irgendwann im Knast.
Mir hat mal ein sehr wichtiger Mensch, der mir sehr viel bedeutet hat, gesagt, Augen auf bei der Berufswahl. Und mittlerweile ist es ehrlich gesagt so, dass man in der Türkei als Journalist immer mit einem Bein automatisch im Gefängnis ist, wenn man sich kritisch und wenn man investigativ gegenüber der Regierung recherchiert und sich äußert.
Wie macht ihr denn das? Also wie groß ist eure Redaktion in der Türkei?
Also ich habe ungefähr 8 Festangestellte in der Türkei und mindestens 25 Freelancer, die für uns tätig sind. Und es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir haben natürlich auch Anwälte in der Türkei. Das heißt, jeder Beitrag, also Online-Beitrag, den wir beispielsweise auf unserer Webseite dw.com veröffentlichen, wenn es heikel ist, lassen wir die vorher von unseren Anwälten durchlesen, ob nicht irgendein türkischer Straftatbestand vielleicht hier wirken könnte.
Ja, aber das, was du da erzählst, das klingt ja nicht nach Durchsetzung von türkischem Strafrecht, sondern das klingt ja nach staatlicher Willkür.
Ist es auch.
Da kannst du ja Anwälte haben, so viel du willst. Wenn der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, weil der Staat selektiv entscheidet, was für ihn gilt und was für ihn nicht gilt, wie veröffentlicht ihr denn dann? Veröffentlicht ihr trotzdem die Artikel unter den Namen der Kollegen und Kolleginnen oder versucht ihr die irgendwie rauszuhalten?
Ich habe meinen Mitarbeitern in der Türkei angeboten, mit Alias-Namen ihre Beiträge zu unterschreiben. Sie haben das abgelehnt. Sie haben gesagt, wir stehen zu unseren Artikeln, wir stehen zu dem, was wir erarbeitet, recherchiert und geschrieben haben, mit unserem Namen. Und wenn die Polizei kommt und wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ihr verstößt hier gegen irgendeinen Paragraphen, dann müssen wir uns dem halt beugen. Und dann stehen wir auch dazu. Und dann gehen wir auch ins Gefängnis. Egal wie doof die Situation ist, egal wie bescheiden die Verhältnisse im Gefängnis sind, wir machen das trotzdem.
Ist es in den letzten Jahren eigentlich schlimmer geworden oder gucken wir jetzt nur genauer hin?
Nein, ich würde sagen, es ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Wenn wir sehen, dass bei Reporter ohne Grenzen auf der Rangliste die Türkei schon seit Jahren im dreistelligen Bereich rumdümpelt, das heißt zwischen 148 bis 165 immer mal hoch und mal runter geht. Jetzt sind sie 2025 bei 159. Ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass Journalisten und das Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in der Türkei nur noch für die gilt, die der Regierung huldigen und die dem Staatspräsidenten huldigen? Aber kritische Worte sind nicht gern gehört und nicht gern gesehen.
Steht ihr dann in der Türkei, also als Journalisten und Journalistinnen, unter verschärfter Beobachtung des Staates?
Wir wissen, dass wir als Deutsche Welle-Mitarbeiter in der Türkei immer als die sogenannten Agenten des Bundesnachrichtendienstes gesehen werden. Das heißt, wir werden ja sowieso auch vom Bundesnachrichtendienst bezahlt. Stimmt natürlich nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer unter Beobachtung sind. Und ich möchte dir eins sagen, ich bin selber in Gewahrsam gekommen vor 3,5 Jahren, bin mit meiner Familie in Urlaub gefahren.
Hast du auch noch die türkische Staatsangehörigkeit?
Nein, habe ich nicht mehr.
Die haben tatsächlich einen deutschen Staatsbürger, der einfach nur einen türkischen Namen hat, festgenommen.
Genau, aber das hat auch ein bisschen was mit Ali Canoğlu da zu tun gehabt, denn Ali Can hat einen Korruptionsverdacht recherchiert und hat einen Korruptionsfall aufgedeckt, und zwar beim Hohen Richter- und Staatsanwaltenvereinigung. Dort gab es eine gewisse Sache, die jetzt episch wäre, das zu erzählen. Fakt ist jedenfalls, Alijan hat das aufgedeckt. Und eine Familie, deren Namen in diesem Artikel genannt wurde, hat Strafanzeige gestellt. Ich kürze das ab. Alijan ist zur Staatsanwaltschaft gerufen worden. Das wäre ja auch möglich gewesen. Hat seine Aussage gemacht und es war's. Ich aber als sein Vorgesetzter bin auch zur Staatsanwaltschaft geladen worden. Das Problem war nur, ich habe keinen Wohnsitz in der Türkei. Deswegen haben die gesagt, wenn Erkan Arıkan in die Türkei einreist, dann catch den bitte mal. Dann muss der erstmal seine Aussage bei der Staatsanwaltschaft machen.
Okay, aber du hast ja nicht nur eine Aussage gemacht, sondern die haben dich eingeknastet.
Genau, die haben mich 9 Stunden eingeknastet. Ich habe dann meine Aussage gemacht und durfte dann wieder gehen. Denn als deutscher Staatsbürger hat sich dann die deutsche Botschaft um mich gekümmert und hat dann sofort gewisse Leute angerufen und die haben gesagt, lass mal den Kollegen Arıkan jetzt mal bitte frei, weil der ist deutscher Staatsbürger und der hat hier nichts getan, sondern der hat seine Aussage gemacht, also Thema beendet. Und so war es dann auch.
Warst du dann richtig im Knast oder ist das so Polizeigewahrsam und nicht das normale Gefängnis?
Nein,
so?
Ich bin an diesem normalen Gefängnis vorbeigelaufen, aber ich muss sagen, die Polizisten, die mich damals am Flughafen Izmir in die Polizeistation mit reingenommen haben, die waren total nett. Die haben, als ich sagte, ich bin Journalist, haben die gesagt, ach deswegen. Für die war das sowas wie Normales irgendwie.
Das kann aber doch nicht, das kann doch kein Zustand sein. Also die Türken sind doch eigentlich ein stolzes Volk, sag ich mal. Wie können die sich das bieten lassen?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich muss sagen, dass ich in der letzten Zeit hochemotional geworden bin, obwohl ich eigentlich immer von mir dachte, jemand, der 35 Jahre als Journalist gearbeitet hat, der hat schon eine Menge erlebt, aber gewisse Sachen gehen mir dann doch ein bisschen an die Nieren. Und das, was jetzt gerade in der Türkei passiert, ist nicht gerade das, was jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal, 10 Jahren in der Türkei passiert. Und extrem sogar nach dem versuchten Putsch 2016 war es natürlich eine ganz schwierige Situation für viele Journalisten, denn jegliche Kritik wird nicht mehr toleriert. Man muss seine Kritik in Fragen ummünzen. Man muss sagen, hat es hier unter Umständen Ungereimtheiten gegeben?
Selbst wenn du Belege dafür hast, dass es ungereimt.
Selbst wenn du Belege dafür hast, ja. Ich muss sagen, dass wir als Deutsche Welle-Kollegen eigentlich immer gedacht haben, dass wir so einen kleinen Untouchable-Bonus haben. Denn wir sind als Deutsche Welle das Medienorgan der Bundesrepublik Deutschland, der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir müssen ja per se keine Boulevardmedien in dem Sinne nachmachen, sondern wir sind faktenbasiert. Wir machen Datenjournalismus, Faktenjournalismus, wir machen Fact-Checking. Und das heißt, unsere Sachen sind eigentlich immer wasserdicht, was deswegen auch unsere Reputation in der Türkei sehr hoch zeigen lässt. Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen wöchentliche Abrufzahlen in den sozialen Medien von fast 50 Millionen wöchentlich. Das heißt, die Leute wissen, dass wir ein vertrauensvolles Medium sind. Und deswegen haben wir gedacht, dass uns die Regierung eigentlich so weit in Ruhe lässt. Dass wir in der Türkei nicht offizielle Akkreditierung bekommen, dass meine Mitarbeiter nicht mit dem Regierungsflieger mit Erdogan mitfliegen können oder dass sie zur öffentlichen Pressekonferenz nicht eingeladen werden. Damit haben wir uns schon abgefunden.
Ja, aber auch das ist doch ein Zustand, mit dem man sich nicht abfinden
will. Nein, das ist ein Zustand, mit dem man sich nicht abfinden will, aber mit dem man sich abfinden muss, wenn man in der Türkei als türkischer Staatsbürger Journalismus machen will.
Das heißt, wenn ich Journalismus machen will und keinen türkischen Pass habe, habe ich es ein bisschen leichter?
Nee, auch nicht.
Nee, auch nicht. Ne? Kürzlich haben sie ja diesen Franzosen festgesetzt.
Richtig,
ne?
Genau. Und es ist häufiger, man droht den deutschen oder den ausländischen Journalisten in der Türkei immer. Es ist immer die Route, die dann sagt, jetzt berichtet mal ein bisschen ordentlich hier über uns. Weil sonst kann es sein, dass wir deine Aufenthaltserlaubnis, deine Arbeitserlaubnis in der Türkei vielleicht nicht verlängern. Ist ja auch geschehen mit Kollegen zum Beispiel vom Spiegel vor ein paar Jahren. Andere Kollegen haben keine Akkreditierung bekommen, mussten das Land dann daraufhin verlassen. Und das ist eine Taktik, die immer wieder gang und gäbe ist in der Türkei.
Habt ihr denn eigentlich auch Kontakt zu Uludar? Also wo ist der gerade? Wie geht's dem? Kümmert sich da die Botschaft vielleicht auch um ihn?
Indirekt, Holger, indirekt. Wir haben Kontakt zu Alijan Uludar. Das Problem ist, dass im türkischen Rechtssystem oder im Strafrecht so ist, dass Gefangene nur Besuch von Rechtsanwälten und Verwandten ersten Grades, das heißt Ehefrau, Brüder, Schwestern und Kinder haben kann. Ich als Leiter habe leider nicht die Möglichkeit, Alijan im Gefängnis besuchen zu können, aber wir haben Alijan sitzt seit exakt vergangenen Freitag im Gefängnis in Untersuchungshaft. Er war erst in Istanbul in der Innenstadt und ist am Montag in das Sicherheitsgefängnis nach Silivri, wo auch Ekrem İmamoğlu, der Istanbuler Bürgermeister, inhaftiert ist, auch verlegt worden. Das heißt, wir wissen, wo er ist. Wir haben Kontakt zu ihm. Unsere Anwälte besuchen ihn jeden zweiten Tag. Seine Frau war da. Er darf einmal in der Woche telefonieren. Er telefoniert mit seinen Kindern und das ist alles ziemlich okay soweit. Das heißt, wir haben Kontakt zu ihm und wir haben auch Informationen über seinen Gesundheitszustand, so wie es ihm geht. Wie der weitere Verlauf ist, hast du noch gefragt. Wir warten jetzt darauf, dass eine Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft präsentiert wird. Und wenn diese Anklageschrift vorgelegt wird, dann wird es irgendwann einen Gerichtstermin geben. Und mittlerweile hoffe ich nicht mehr, sondern ich bete, dass Alijan bei seinem ersten und hoffentlich seinem letzten Verhandlungstag entweder freigesprochen wird oder worst case unter Auflagen freigelassen wird, aber nicht zurück ins Gefängnis muss.
Sind die Gerichte in der Türkei noch hinreichend unabhängig, um auf ein, sag mal, vernünftiges Urteil hoffen zu können?
Das Verfassungsgericht ist noch eine Institution, die unabhängig urteilt. Alle anderen Gerichte, die weiter unten angesiedelt sind, wird es etwas schwierig.
Jetzt wird der türkische Staatspräsident Erdogan, von dem das alles ja auszugehen scheint, der wird früher oder später weg sein. Siehst du eine Chance, dass die Türkei oder eine Türkei nach Erdogan ein freieres Land wieder wird, als es jetzt unter Erdogan ist?
Ich möchte da eine Karikatur zitieren. Und da hieß es, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist zu 2443 Jahren Haft verurteilt worden. Das bedeutet, in 2443 Jahren werden wir endlich Demokratie in der Türkei haben.
Erkan Arıkan, vielen Dank.
Ich danke dir.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.